es hat sehr vieles an Grund im Leben. Und ich sage immer, hinter was Negativem, ob das jetzt eben eine Verletzung oder eine Niederlage ist, man schöpft Kraft, man holt sie wieder selber raus und dann kommt man meistens stärker wieder zurück.
Success Stories, der Krone-Hit Erfolgspodcast mit Kathi Wellemer.
Heute mit Michaela Dorfmeister. Hi.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch.
Dass du dir Zeit genommen
Danke
hast.
Danke für die Einladung.
Ich bin, wie gesagt, so ein bisschen nervös, weil Michaela Dorfmeister, Star meiner Kindheit, Star von so vielen Österreichern, Skifahrerin, zweifache Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin, mehrfache Weltcupsiegerin und noch so viele Preise mehr. Magst du dich vielleicht einfach mal selbst vorstellen?
Ja, mein Name ist Michaela Dorfmeister, bin mittlerweile 46 Jahre alt, aber 10-jährige Tochter. Bin vor 46 Jahren in Wien auf die Welt gekommen, habe meine ersten 4 Lebensjahre in Wien verbracht, im 2. Bezirk, und war ziemlich ein bewegungsfreudiges kleines Kind. Und meine Eltern haben dann irgendwann einmal gesagt, entweder größere Wohnung oder bei meiner Großmutter mütterlicherseits in Neusiedl bei Pernitz dazuzubauen. Sie haben sich dann für das Land entschieden, weil sie gesagt haben, ich kehre irgendwie ein bisschen in die Wildnis. Und so bin ich dann in Neusiedl bei Pernitz in die Volksschule gegangen, habe mit 10 Jahren in die Skihauptschule nach Lilienfeld gewechselt. Dadurch, dass ich bei den Rennen sehr erfolgreich war, war das dann das Thema, doch eine sportspezifische Schule zu machen. Und mit 15 bin ich dann nach Schlaben gegangen, habe dort die Skihandelsschule absolviert. Und das ist dann so Schritt für Schritt schon ins Profi-Dasein gewandelt, wo ich dann mein Hobby zum Beruf machen habe können und vor mittlerweile 13 Jahren meine Karriere beendet habe und jetzt so als lebende Legende durch die Weltgeschichte ziehe.
Du hast ja dein Leben dem Sport gewidmet, schon als Teenager eigentlich, wie du sagst. Hattest du damals irgendwann so das Gefühl, dass du vielleicht was verpasst, weil andere Teenager vielleicht auf Partys gegangen sind oder so und du musstest halt trainieren?
Eigentlich weniger, weil ich war meine Clique, die wollten alle das Gleiche haben. Und unsere Partie hat halt an einem Strang gezogen. Wir sind natürlich auch fortgegangen, aber halt nicht jedes Wochenende 2 oder 3 Mal. Wir haben halt das, weiß ich nicht, einmal in 2 Monaten gehabt, aber dafür halt dann heftig.
Ja.
Da haben wir halt dann gescheit Gas gegeben. Aber dann weiß man wieder, jetzt geht's dann wieder ans Trainieren. Und wenn man halt harte Wochen hinter sich hat mit dem Training, und man geht dann fort, dann weiß man, dass man zumindest die halbe Woche, wo man sonst geschwitzt hat. Und dann bleibt man lieber daheim, regeneriert und kann sich auf die nächste Woche wieder vorbereiten. Also wenn es sich ergeben hat, sind wir fortgegangen und die meiste Zeit natürlich zu Hause gewesen, weil du eh miert warst vom ganze Zeit vom Trainieren.
Wann hat bei dir so dieser Hype begonnen um deine Person?
Naja, so wir waren ja da so 3 so Leistungsträger zu meiner Zeit, Dorfmeister Götschel Meisnitzer, im Nachhinein die Golden Girls, wie man uns auch genannt hat. Wie wir dann die ersten Rennen gewonnen haben, so 95, 94, 95, da ist natürlich dann schon der, nicht jetzt Mediendruck, aber die verschiedenen Verpflichtungen sind dann halt dann da dazugekommen.
Du sagst es schon, es sind auch Verpflichtungen, es ist wahrscheinlich nicht nur so cool, weil man jetzt plötzlich Fans hat, sondern wahrscheinlich auch viel Druck dann auch. Man muss wahrscheinlich plötzlich überlegen, was man sagt, was man tut. War das auch so bei dir?
Eigentlich nicht, weil ich bin ja gerade ein Michel, ich habe nicht so recht viel überlegt, aber was ich sage, ich habe das gesagt, was ich mir gedacht habe, was vielleicht nicht immer sehr diplomatisch war, aber habe natürlich im Laufe der Zeit damit gelernt zu leben und habe mich oft meinen Emotionen ein bisschen zurückgehalten. Aber im Grunde genommen bist du der Verantwortung, die du eigentlich hast als Sympathieträger oder als Leistungsträger für junge Leute, ein Vorbild zu sein, war mir ich zu derer Zeit noch nicht eigentlich so wirklich bewusst. Ist mir erst dann im Nachhinein so gekommen, wie ich das dann ein bisschen von außen betrachtet habe, wie Kinder auf Vorbilder oder auf Leistungsträger aufschauen. Und ich finde, dass man eine extrem wichtige Rolle hat in so einer Position, die mir aber, wie ich schon gesagt habe, nicht so bewusst war während meiner aktiven Zeit.
Gibt es irgendwas, was du vielleicht bereust, so eine Aussage oder so?
Nein, Ich stehe zu meiner Aussage.
Also du sagst, ich bereue nichts.
Genau.
Wie war das eigentlich bei dir gerade als Leistungssportlerin? Wie geht man da mit diesem großen Druck um, dass man weiß, okay, man muss jetzt immer abliefern?
In der Öffentlichkeit ist es ja so, dass natürlich die Öffentlichkeit den Siegen erwartet mittlerweile in Österreich. Aber ich habe das nicht so gesehen, weil ich habe meine Ziele gehabt und ich habe meine Ziele verfolgt. Natürlich waren da auch Siege auf meiner Wunschliste, aber den größten Druck, den man sich macht, ist eigentlich nicht die Öffentlichkeit, sondern das, was man sich von sich selber erwartet. Wenn ich in ein Rennen reingehe, dann will ich das gewinnen. Und ob das jetzt die Öffentlichkeit will oder nicht, spüre ich in dem Moment nicht. Ich verlange von mir 120% und wenn ich die nicht dann davon überzeugt bin, dass ich die nicht bringen kann, dann bin ich natürlich von mir enttäuscht im Ziel dann. Und die Zuschauer natürlich da zu Hause auch. Also aber dafür ist es umso schöner, wenn man dann die Leistung bringen kann und es freuen sie alle mit dir.
Das heißt, du hast immer eher auf dich selber da geschaut in dem Moment?
Ja, weil die Konzentration auf einen selber ist dann das Wichtigste.
Was ich immer schon mal wissen wollte, was denkt man in diesen Momenten, in diesen Sekunden vorm Start, wenn es so runterzählt, man steht da und weiß, jetzt geht's gleich los?
Die meiste Zeit ist man natürlich fokussiert auf die ersten Tore, tut nur die Steckenviere und konzentriert sich auf das, was man in dem Moment halt dann gerade zu tun hat. Ich habe nur ein witziges Erlebnis gehabt, wie die Weltmeisterschaft 1999 in Wales war. Da sind wir ja zur Primetime in Österreich gefahren und da haben sie schon dann im Vorhinein gesagt, ja, wir werden so viele Zuschauer haben und die werden euch alle anschauen und die haben uns auf das vorbereitet. Gell? Und in dem Moment, wo ich die Steckenviere tue, habe ich aufgedacht, jetzt schauen wir daheim über 2 Millionen Menschen zu. Gell? Und da ist mir das dann auch so, dann so richtig bewusst geworden, weil 2 Millionen sind dann schon ein Haufen. Wir haben dann auch für die Abfahrt die Romi gekriegt, dazumals, weil so viele Menschen zugeschaut haben bei dem Ereignis. War eine schöne Auszeichnung. Aber es war total arg, weil es mich total draus gebracht hat. Aber ich habe mir dann gedacht, so jetzt, aber und genau deswegen noch mehr konzentrieren. Gell?
Ja, Wahnsinn. Ja, 2 Millionen Menschen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie viele das sind. Aber ist man da auch noch nervös in dem Moment oder ist das so viel Adrenalin, dass man einfach nur runter will?
Nein, die Nervosität ist ein bisschen vorher. Die Anspannung spürst du natürlich im Bauch. Aber in dem Moment, wo du dann die Steckenviere tust, bist du dann so in einem Tunnel drinnen, dass du dich dann nur auf das Wesentliche konzentrierst.
Gerade beim Sport, finde ich, und beim Spitzensport ist es ja voll so extreme Höhen, extreme Tiefen, weil es kann halt nur einer gewinnen und da entscheiden oft Sekunden. Wie hast du das geschafft, dass du damit umgegangen bist, diese Niederlagen auch wieder wegzustecken und weiterzumachen?
Der Skirennläufer hat, der lernt es von klein auf, du hast ein Wochenende, das sind mindestens 2 Rennen hintereinander und dann lernst du relativ schnell Niederlagen zu verarbeiten, das Rennen zu analysieren, weil an dem gleichen Tag hast du schon wieder die Aufgabe, dich auf den nächsten Tag vorzubereiten und da gibt es dann Essen, Analyse, kurze Schläfchen. Und dann geht's wieder für den nächsten Tag. Also du hast nicht wirklich viel Zeit. Du nimmst dir dann nur sehr viel Energie, wenn du die dann, je länger, dass du dich in die Niederlage reinsteigerst, nimmst du dir nur die Energie für den nächsten Tag. Und das habe ich irgendwie so, ja, im Laufe der Jahre halt mir angeeignet, abzuhaken.
Findest du, ist das was jeder so umsetzen könnte im Alltag quasi?
Wäre, glaube ich, ganz gut, ja, wenn das mehr Menschen machen würden, weil dann für mich hat so eine Geschichten haben natürlich dann immer einen psychischen Hintergrund und so den Tag zu analysieren, was kann man besser machen, was hat gepasst, wie mache ich den nächsten Tag. Dass ich ein bisschen so einen Plan habe, viele leben so in den Tag hinein, mit dem kann ich eigentlich nicht wirklich was anfangen.
Also hat es bei dir nie gegeben, einfach mal nur nichts tun zum Beispiel?
Selten.
Ja. Wie schaut heute bei dir so ein klassischer Arbeitstag aus oder ein Tag in deinem Leben?
Ja, Gott sei Dank sehr vielseitig. Also ob das jetzt, wir müssen um 6 Uhr aufstehen, meine Tochter muss in die Schule fahren, Frühstück machen, Jausen machen, meine Lieblingsbeschäftigung, weil wenn man zweimal das gleiche hintereinander in die Jausenbox gibt, dann wird man schon mal schief angeschaut. Und ja, dann setze ich mich ins Büro. Ich habe ja, Snowboard-Weltcup heuer in der Saison gehabt, da war ich auch K-Chefin. Habe natürlich einige Skitage, die mit meiner Person an Kunden und Firmen weitergebe, wo ich mit den Kunden dann Skifahren gehe einen Tag. Und dann bin ich für den Landesskiverband in Niederösterreich bin ich tätig. Bei der Rapid bin ich jetzt in dem Vorstand. Mhm. Also es sind sehr viele Aufgaben, die E-Mails beantworten, andere Geschichten wieder vorzubereiten. Also es ist schon einiges zu tun. Wenn nicht, dann schaue ich zu meinen Schaf. Ich habe 4 Schaf, 3 Hühner und halbwegs ein großes Grundstück. Dann habe ich meinen Gemüsegärtner, auf das lege ich auch sehr viel Wert. Und langweilig wird man nicht. Mhm. Die Tochter kommt um 13:30 wieder heim. Und da müsste die mit dem meisten dann schon fertig sein.
Und wie geht sich das alles aus in 24 Stunden bei dir? Wenn man das so hört?
oft nicht. Also ja. In der Früh aufstehen und schauen, was man halt dann unterbringt. Oft nicht alles, das muss man dann sowieso, kann man sowieso nur immer eins nach dem anderen machen. Momentan habe ich nicht recht viel Zeit für mich selbst. Da muss ich mich selber ein bisschen an der Nase nehmen, weil die Zeit für einen selbst ist immer sehr wichtig. Und da bin ich jetzt gerade dabei, dass ich ja für mich selber auch wieder mal ein bisschen zum Trainieren komme und nicht nur für, unter Anführungszeichen, für andere da zu sein.
Mhm. Das wollte ich eh fragen. Also fährst du selbst jetzt noch viel Ski oder ist das jetzt so wie ein Hobby für dich? Oder wie schaut das aus?
Skifahren ist schon Hobby natürlich, aber wenn ich halt mit Firmen Skifahren gehe, ist das auch lustig natürlich, weil man sehr viele Leute, verschiedene kennenlernt. Und privat, mein Lebensgefährte geht auch sehr gern Skifahren. Mit dem komme ich jetzt auch wieder mal ein paar Mal zusätzlich nur auf die Piste. Die Tochter fährt auch. Aber wenn ich halt vom Landesskiverband bei Niederösterreich fahre, ich halt so Kinderrennen, Schülerrennen, da bin ich dann eher so in der Betrachterrolle. Stehe auf der Seite und schaue zu.
Also bis heute irgendwie Ski immer noch ein wichtiges Thema in deinem Leben?
Natürlich.
2006 hast du deine Karriere beendet.
Ja.
Wie ist das eigentlich? Also wie kann man sagen, das ist mein Leben, aber ich beende jetzt diesen Abschnitt? Also wie schafft man das?
Also bei mir war es ja 2005 in Bormio die schlimmste Weltmeisterschaft ever. Dreimal am Start, dreimal nicht ins Ziel. Bin dann sehr in meinem Stolz gekränkt heimgefahren, weil ich gesagt habe, das kann ich eigentlich für Österreich nicht wirklich verantworten, dass mir Österreich dort dreimal aufstellt und dreimal komme ich nicht ins Ziel. Und habe dann gesagt, ich beende meine Karriere. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon den Abfahrt- und Super-G-Kugel-Weltcup gewonnen gehabt. Hab gesagt, ich fahre nur mehr zum Finale und hole meine Kugel ab. Und das war's. Das waren halt so meine ersten Emotionen. Nach längeren Diskussionen mit meinem damaligen Trainer und auch Elternstab und so, ist dann halt dann doch draus gekommen, dass ich halt die Saison doch noch fertig fahre und dann wirklich emotionslos dann überlege, was mache ich, fahre ich noch ein Jahr oder nicht, weil ja dann eben das Olympia gekommen ist und ich mir dann doch überreden habe lassen, eine Saison noch zu fahren, aber dann ist wirklich aus, egal was rauskommt in der Saison und habe dann gesagt, ein Jahr investiere ich in alles für den Sport und dann ist es vorbei. Das war für mich, glaube ich, die beste Entscheidung, weil für mich war es immer, wann ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören? Ist es, wenn du erfolgreich bist? Ist es, wenn du verletzt bist? Weil ja, nach 15 Jahren Weltcup und du verletzt in der letzten Saison, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr so aufrappeln können. Und das war im Sommer ziemlich ein Motivationsschub, weil ich jeden Tag abgekackelt habe. Gesagt habe so, 11. Juli, nicht mehr schwitzen im 2007er Jahr. Und dass die Saison natürlich dann mit so einem Ausgang, hat, war umso schöner.
Mhm.
Und auch gut, dass ich es im Vorhinein entschieden habe, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht doch noch ein Jahr gefahren und man weiß nicht, was dann passiert wäre.
Mhm.
Also so bin ich gesund aus dem Sport ausgestiegen, habe die Abfahrt- und Super-G-Weltcup nochmal gewonnen, habe in die zwei Disziplinen die 2 Goldmedaillen gemacht in Turin, Also was will man mehr?
Ja, also mit zweimal Olympia Gold. Also ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut, finde ich, weil ich wusste gar nicht, dass das so die krasse Hintergrundgeschichte auch hat. Ist echt Wahnsinn. Ich glaube, besser kann man sich auch gar nicht mal wünschen, oder? Dass man sagt, okay, ich bin jetzt ganz oben, ich habe jetzt auch noch zweimal Olympia Gold so zum Draufstreuen, genau. Und jetzt gehe ich.
Ja, ist wie ein Märchen eigentlich. Mhm. Wenn man vorher einer gesagt hätte, ja, nimm eine, hätte ich die genommen.
Ja.
Aber dass dann natürlich zwei wären, war umso schöner und mit dem haben wir ja gar nicht gerechnet.
Was ist so für ein Gefühl, wenn man dann die Goldmedaille in der Hand hält und weiß, okay, ich habe es geschafft?
Naja, einerseits ein bisschen so zu wissen, man hat das Richtige gemacht. Man ist den richtigen Weg gegangen mit den richtigen Leuten im Hintergrund, ob das jetzt Trainer sind, Firmen, also Serviceleute, die Ski wechseln, das ganze Team, was dahinter steht, natürlich die Familie, die mich von klein auf unterstützt hat, meine Mama, mein Papa, ohne die war ich gar nicht dann dorthin gekommen und natürlich den Ehrgeiz, den man entwickelt und das Ganze drumherum ist einfach eine Genugtuung und nur ein befreiendes Gefühl dann, wenn man es dann umgehängt bekommt.
Du hast ja jetzt auch bald, habe ich auf deiner Homepage gelesen, Seminare zum Thema Wege aus der Krise, jetzt erst recht. Magst du mal da ein bisschen was erzählen?
Ja, mir geht es einfach darum, dass egal, ob das jetzt im Sport ist, im Privatleben oder im Berufsleben, jeder hat so seine Höhen und Tiefen, wie wir vorher schon auch geredet haben. Und da möchte ich einfach, was ich im Sport mitgenommen habe und auch natürlich in meiner privaten Vergangenheit, die war nicht so lustig, zeitweise, wie ich mich da wieder auf die Bahn gebracht habe, wie ich mein Leben wieder in die Hand genommen habe, was für Methoden ich dabei angewendet habe, das möchte ich, was ja ganz legitim ist, weil ich glaube, dass jeder im Leben nicht immer lustig ist, es ist nicht immer alles lustig und wenn man dann verschiedene Methoden oder verschiedene Techniken weitergeben kann, wie man sie wieder rausholt aus der Krise oder aus dem Tief, wo man jetzt gerade ist, das würde ich halt einfach gern weitergeben, weil ich glaube, einerseits bin ich glaubwürdig, weil ja, ich habe das selber ja am eigenen Leib erlebt und wenn man das dann weitergibt, glaube ich, kann man das mit sehr, sehr einfachen Worten für jeden verständlich auch weitergeben und ja, das war irgendwie so der Ansporn einerseits, den in der Jugend, eben im Sport, im Landesskiverband, den Kids was weiterzugeben und andererseits natürlich im Businessbereich meine Erfahrungen auch weiterzugeben.
Mhm, du hast es schon angesprochen, 2017 gab es ja ein sehr schwieriges Jahr für dich, da gab es ja den Skandal rund um deinen Ex-Mann. Wie hast du das geschafft, wenn man dich jetzt sieht, du strahlst, du wirkst für mich sehr positiv, wie hast du das geschafft, damit umzugehen und dich da auch rauszuholen aus dieser privaten Niederlage quasi?
Ja, du musst dann zu mir in Vortrag kommen.
Also das hören wir dann dort. Aber so hast du es jetzt schon für dich abgeschlossen dann?
Für mich ist es komplett abgeschlossen, ja. Das ist wie nach einer Saison, die halt nicht funktioniert hat. Natürlich braucht man, das ist halt schon noch mehr emotional, wenn da das im privaten Bereich passiert, als wie im Sport, als Einzelsportler jetzt und habe ich ja Sieg und Niederlage so ein bisschen selber im Griff. In dem Fall habe ich es überhaupt nicht im Griff gehabt. Und für mich ist es trotzdem nach längerer Zeit abgehakt. Mir geht es jetzt wieder gut, meiner Tochter geht es gut. Ja, einfach der Blick nach vorwärts, wie nimmt man eben das Leben wieder in die Hand, wo habe ich meine Perspektiven, was will ich noch angehen in meinem Leben, das sind so die Grundpfeiler, wo man, wenn man halt dann unten ist, nach irgendeiner Trauerphase, wie man das jetzt da benennen mag, oder Nachdenkphase oder Verarbeitungsphase, kann man es auch nennen, wie man sich dann wieder Stufe für Stufe wieder rausholt aus dem, wenn man ganz unten ist.
Ich glaube, das können aber viele nicht, weil ich glaube, viele nehmen so Sachen dann immer mit und sehen dann immer in der nächsten Person irgendwas Negatives oder schaffen ja, das halt nicht damit abzuschließen.
Das Vertrauen natürlich wieder jemandem zu schenken ist sicher nicht das Einfachste, aber nur weil es einer gemacht hat, kann man nicht alle dann in den gleichen Topf halt geben.
Und du bist jetzt heute auch glücklich verliebt. Du hast jetzt auch einen neuen Mann an deiner Seite.
Ja.
Magst du da mal ein bisschen was darüber verraten?
Ja, wir haben uns im Dezember 2018 am Semmering, weil Sport verbindet, beim Schneeweltcup kennengelernt. Und ja, es geht uns gut. Ist ein Wiener, er lebt in Wien und jetzt haben wir so 120 Kilometer Distanz halt. Aber er hat ein Hotel Venna in Wien und hat, ja, er kann es einteilen, ich kann es halbwegs einteilen und deswegen ist jetzt die Zeit, die wir miteinander verbringen, sehr schön und auch sehr häufig.
Ja, aber schön, dass es jetzt so gut läuft bei dir. Und man sieht wieder, es gibt Niederlagen im Leben, aber es gibt auch immer die positiven Seiten. Und oft ist es dann besser, als es vielleicht vorher war.
Besser kann es natürlich sein. Aber auch wie im Sport, wie ich oft die Erfahrung gemacht habe, auch wenn es jetzt Verletzungen sind, von denen ich ja Gott sei Dank verschont worden bin, oder Niederlagen, nur ein kleines Beispiel, wenn ich 98 um ein Hundertstel die Goldmedaille schon gewonnen hätte bei Olympia in Nagano, wäre ich wahrscheinlich 2006 nicht mehr gefahren. Also es hat zwar dann länger gedauert, aber man weiß dann, das hat den Grund, warum das so passiert ist. Und es hat sehr vieles an Grund im Leben. Und ich sage immer, hinter was Negativem, ob das jetzt eben eine Verletzung oder eine Niederlage ist, man schöpft Kraft, man holt sie wieder selber raus und dann kommt man meistens stärker wieder zurück.
Glaubst du so ein bisschen an Schicksal, dass alles irgendwie vorbestimmt ist?
Ja, glaube ich schon, ja. So, da ist ein Sinn im Leben. Natürlich hat man das Leben im Griff, zeitweise, oder sollte man haben, aber wenn es halt von Dritten abhängt, ist es halt dann immer schwierig.
Was ist jetzt so für dich für 2020 so dein großes Ziel oder was ist da noch geplant bei dir?
Was sage ich denn jetzt?
Wenn man schon was verraten kann.
Nein, im Grunde genommen ist meine Familie das Wichtigste und eben, dass ich mehr Zeit für mich wieder habe, dass ich auch wieder ein bisschen mehr Freizeit habe. Natürlich, mit Rapid möchte ich Meister werden jetzt mit meiner neuen Aufgabe.
Du bist ja im Rapid-Präsidium, aber verrat uns noch, warum schlägt dein Herz gerade grün-weiß?
Mit Rapid verbinde ich schon seit frühester Kindheit. Mein Vater ist schon immer Rapidler gewesen und das, ja, wenn das wer in der Familie ist, dann tragst du das einfach weiter.
Da muss man quasi aber, Rapidler sein, oder?
Ja,
gibt es keine Wahl.
Ja, wenn man gemein ist, nimmt man die Austria. Dann hat man Familienkrach und Diskussionen. Aber in dem Fall hat mir Rapid einfach immer sehr gut gefallen. Und ja, jetzt da ganz an der Spitze mitarbeiten zu können, ist eine ganz spezielle Herausforderung. Ich als Einzelsportler in einem Mannschaftssport braucht man natürlich auch Zeit, die Denkweise zu ändern. Mhm. Aber es ist wichtig, dass die Sportler einfach gut betreut sind. Und dann können sie 120% am Platz bieten.
Ich freue mich, was man noch hört von dir, welche Projekte, welche Sachen du noch machen wirst. Und bedanke mich, dass du heute da warst.
Gern geschehen. Ich wünsche allen ein schönes Jahr und erfolgreiches Jahr 2020.
Auch dir sage ich natürlich danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem tollen Gespräch. Ein paar Tipps für dich selber eben zum Thema Niederlagen, zum Thema Aufstehen und einfach Weitermachen für dich mitnehmen. Also bleib fokussiert, bleib deinem Weg treu und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellebach.